Ja, auch von meiner, von unserer Seite, Elke und mir, Martin Kamphaus, wir freuen uns, dass wir hier sein können. Herzlich willkommen allen, aber auch die, die im Livestream mitschauen und hören. Ich bin gespannt, wie das rüberkommt. Das ist etwas, was man nicht sieht, oder Menschen, die vielleicht da sind, die man hier nicht wahrnimmt, aber hier sind auch ein paar Menschen vorhanden. Das ist wunderbar, wenn noch Präsenz möglich ist, und das ist in unserer Zeit sehr wertvoll, denn Präsenz ist etwas, was wir brauchen. Und wenn wir zu dieser Thematik sprechen, sprechen wir sehr wohl auch von etwas, was präsent ist, wenn wir es so annehmen. Die Welt, worin wir leben. Das ist etwas, wo wir sagen, das ist doch selbstverständlich, aber nicht für Buddhisten. Die würden sagen, diese Welt ist eine reine Illusion. Das ist nicht wirklich da. Und diese Unwirklichkeit müsste man kennenlernen. Nun, wenn wir über eine neue Weltordnung sprechen und über Sicherheit für die Welt, wollen wir schon die Aktualität mit einfließen lassen. Diese Unsicherheit ist vielfach schon in unserer Geschichte hochgekommen. Also wenn in das Jahr 999 nach Christus Weltuntergangsängste kursierten, dann wissen die meisten von uns das nicht mehr. Aber das war eine enorme Sache. Es hieß in einem Beitrag über diese Zeit, die Angst der Menschen war sehr groß. Blutrote Kometen drohten am Himmel. Manch einer glaubte, Heere von Teufeln in den Wolken zu erspähen. Weil sich zu dieser Zeit die Geburt unseres Herrn zum tausendsten Male gejährt hatte, wurden all diese Erscheinungen als Zeichen für den nahen Untergang der Welt genommen. Überall füllten verstörte Christen die Kirchen, verkauften ihr Hab und Gut, bereuten ihre Sünden. Nun, das war eine sehr aktuelle und sehr konkrete Sache. Papst Silvester II., der damals Papst war, ein gebürtiger Franzose, betätigte sich als Astronom und Philosoph, Mathematiker und Dichter. Er sagte den Weltuntergang voraus. Als dieser nicht eintraf, behauptete er, seine Gebete hätten ihn verhindert. Nun, das ist ja mehr als 1000 Jahre zurück, und es hat auch andere Zeitpunkte gegeben, auch jetzt im letzten Jahrhundert, am 20. Mai 1910, da wurde die Weltuntergang durch einen Kometen, einen Hallischer Komet, angekündigt. Selbstmorde, Sexorgien, Hysterie. Als der Hallische Komet erschien, geriet die Welt auch ohne Einschlag aus den Fugen. Die Medien schürten Massenpanik, die Wissenschaft nur Verwirrung. So wurde es in etwa gezeigt, ein großes Chaos in dieser Zeit. Nun waren die Medien nicht so vernetzt, wie das in dieser Zeit ist, aber natürlich durch Zeitungen wurde einiges weitergegeben, und so ein Chaosbild, was es hier zu sehen ist, so muss es auch in dieser Zeit hier und dort gewesen sein. Dann gab es in 2012 auch ein Weltuntergangsprophetie. Das ging zurück auf den Maya-Kalender, und da hat man gesagt, dieser Kalender geht irgendwie zu Ende. Das mag ein Zeichen dafür sein, dass dann diese Welt untergeht. Ist aber auch nicht geschehen. Nun ist es so, dass die Bibel und gerade im Neuen Testament von Jesus Christus redet. Und er hat damals schon gesagt, wenn es Abend geworden ist, so sagt er, heiteres Wetter, denn der Himmel ist feuerrot. Und frühmorgens, heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Damit deutete Jesus damals hin oder an, dass es wichtig sei, die Zeichen der Zeit zu beurteilen, damit wir einschätzen können, was auf uns zukommt, dass wir auch wissen, in welchem Zeitablauf wir leben. Nun, wenn wir heute schauen und auch gewisse Ängste über die Weiterentwicklung der Welt wahrnehmen, dann dreht sich vieles um das Thema Klima. Da gibt es verschiedene Bilder, die das andeuten, auch Filme und Videos allerhand Richtung geben an. Pass auf, wenn wir so weitergehen, dann wird dieser ganze Planet verdürren, denn diese Erwärmung wird vieles aus den Fugen geraten lassen. Auch der Papst hat sich mit dieser Thematik beschäftigt. Es ist gerade ein Buch herausgekommen, Gott und die Welt nach der Pandemie heißt das Buch auf Deutsch. Nun, das wurde jetzt gerade bekannt gegeben. Ein neues Buch über Papst Franziskus legt den Fokus auf die Covid-19-Pandemie und ihre Folgen. Das Interviewbuch des italienischen Journalisten Domenico Agasso erscheint nun auch auf Deutsch. Im Gespräch mit Agasso beschreibt Franziskus seine Vision des Planeten nach der Pandemie. Darin geht es unter anderem um Umweltschutz und Klimaneutralität. Er hat wohl gesagt, die Natur vergibt nie. Der Mensch beherrsche die Schöpfung, spiele sich zum Herrn der Natur, der Schwester Erde auf. So Papst Franziskus. Nun, wenn wir ein wenig die Welt betrachten, dann wollen wir erstmal zurückgehen zu dem, was die Bibel darüber sagt. Und das ist interessant, dass man das annehmen will oder nicht, aber es ist eine Aussage über das Entstehen oder die Entstehung dieser Welt. In 1. Mose 2,15 heißt es, Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Garten Eden bedeutet auch Wonne und es wird auch mit Paradies übersetzt. Es muss sehr schön gewesen sein dort. Und doch war es nötig, dass Adam und Eva, die ersten Menschen, so wie es in dieser Geschichte beschrieben steht, diesen Garten auch bebauen und bewahren sollten. Das heißt, der Mensch war tätig, um diese Schöpfung und Garten Eden war wunderbar, war ideal oder optimal, denn mitten da drin stand der Baum des Lebens und prinzipiell hätte der Mensch ewig leben können, wenn er davon gegessen hätte. Nun gab es aber auch, so laut der Geschichte, ein Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und da wurde gesagt von Gott, wenn du davon isst, dann musst du sicherlich sterben. Und wenn Eva und Adam dann tatsächlich von den verbotenen Frucht aßen, dann wurden sie aus diesem Garten Eden herausgeworfen. Und dann ist die Rede von da an nicht mehr von ewigem Leben, auch nicht mehr von einer idealen Schöpfung, sondern von einer gefallenen Welt. Da heißt es, 1. Mose 3,17, zu Adam sprach Gott, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum der Kenntnis des Guten und Bösen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Erdboden sei deswegen verflucht. Also, so diese Geschichte, seitdem haben wir es mit einer verfluchten Erdboden zu tun, wenn wir diese Aussagen Glaube schenken wollen. 1. Mose 3, Vers 23, Gott der Herr schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Auch wiederum, gleicher Auftrag, vorher im Garten Eden, nun außerhalb dieses Wonnegartens in einer gefallenen Schöpfung, wovon gesagt wurde, diese Schöpfung oder dieser Erdboden ist verflucht und nun solle auch Adam diese bebauen, aber ins Weiße seines Angesichts, mit Mühe. Nun ist es wichtig zu sagen, da sind grundsätzliche Aussagen gemacht worden, über wie diese Welt einzusetzen sei. Und dass sie verflucht sei, will ja auch zum Ende hin ganz deutlich werden, dass am Ende, so sagt die Bibel aus, diese ganze alte Erde, wie sie so hier jetzt ist, vernichtet werden wird, kaputt gehen wird. Nun, wir versuchen allerdings als Menschen vielleicht ein Stück weit vorzubeugen. Ist vielleicht uns guter Recht, aber die Frage ist, inwieweit werden wir gelingen haben? Und wenn wir ein bisschen in dem Klimaschutzgesetz von 12.12.2019 hineinschauen, dann ist das sehr deutlich geworden. Zweck dieses Gesetzes ist es, zum Schutz vor den Auswirkungen des weltweiten Klimawandels die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten. Grundlage bildet die Verpflichtung nach dem Übereinkommen von Paris, aufgrund der Klimarahmenkonvention der Vereinigten Nationen, wonach der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist. Sowie das Bekenntnis der Bundesrepublik Deutschland auf dem Klimagipfel der Vereinten Nationen am 23. September 2019 in New York, Treibhausgasneutralität bis 2050 als langfristiges Ziel zu verfolgen. Dazu hatte man sich also verpflichtet. Wie wenn es jetzt in unserer Hand liegt, diese Erwärmung der Erde auf weniger als 2 Grad zu begrenzen. Am 24. März 2021 wurde nun diesen Beschluss im Verfassungsgericht festgestellt. Da wurde gesagt, erstens, der Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit schließt den Schutz vor Beeinträchtigungen grundrechtlicher Schutzgüter durch Umweltbelastung ein. Artikel 20a verpflichtet den Staat zum Klimaschutz. Dies zielt auch auf die Herstellung von Klimaneutralität. 2d, dass der Ausstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist. Also ist das jetzt im Verfassungsgesetz festgelegt. Weiter, Paragraph oder Artikel 20a genießt keinen unbedingten Vorrang gegenüber anderen Belangen, sondern ist im Konfliktfall in einen Ausgleich mit anderen Verfassungsrechtsgütern und Verfassungsprinzipien zu bringen. Dabei nimmt das relative Gewicht des Klimaschutzgebots in der Abwägung bei fortschreitendem Klimawandel weiter zu. Das heißt, je wärmer es wird, je mehr das Gesetz über die anderen Grundgesetze zu stehen kommt. Die Vereinbarkeit mit der Artikel 20a ist Voraussetzung für die verfassungsrechtliche Rechtfertigung staatlicher Eingriffe in Grundrechte. In der Pressemitteilung angehende diese Grundgesetzänderung wurde am 29. April gesagt, künftig können selbst gravierende Freiheitseinbußen zum Schutz des Klimas verhältnismäßig und verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Gerade deshalb droht dann die Gefahr, erhebliche Freiheitseinbußen ein- oder hinnehmen zu müssen. Konsequenz ist, statt anfänglich, und so wurde unser Grundgesetz hier in Deutschland verfasst, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, heißt es nun auch noch im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Klima und Kohlendioxid. Wir haben also nicht nur Verantwortung Gott gegenüber, sondern auch diesen Erwärmung gegenüber. Und das ist jetzt im Verfassungsgesetz tatsächlich aufgenommen. Nun, da sind wir mit Klimaaktivität sehr gut bestückt. Also da ist eine Aktivistin, Luisa Neubauer, die in Berliner Dom eine Kanzelrede von sich gab. Und in diese Rede sagte sie, Gott wird uns nicht retten, das werden wir tun. Das werden wir tun. Allerhande, so eine Aussage. Und das in einer Predigt in einer Kirche so ausgesagt. Yes, we can. Wir kennen diese Aussage. Wir schaffen das. Oder wir brauchen eine neue Weltordnung. Ob diese Ordnung nun wirtschaftlich sein wird, da werden wir noch drauf eingehen, oder auch spirituell, alles muss eine Rolle spielen. Denn auch da öffnet man sich für etwas Neues. Und da war die New Age-Bewegung schon ganz lange mit befasst. Eine neue Weltordnung, neue Ziele, und Elke will uns einige dieser Ziele vorführen.
Ja, guten Abend. Wir haben gehört, dass das Umweltschutzgesetz kann auch uns Freiheit nehmen, wenn es dann notwendig ist, dass die Temperatur runtergehen muss. Wir haben jetzt schon über ein Jahr geübt. Viele sind ja schon im Homeoffice und brauchen nicht mehr zu fahren. Und Kinder müssen auch nicht mehr unbedingt zur Schule gefahren werden, oder bisher war das so. Also wir wissen schon mal langsam so ein bisschen, wie es eventuell sein könnte. So kleine Schritte haben wir schon mal eingeübt und sind uns dessen bewusst. Ja, ihr wundert euch vielleicht, dass wir hier über das New Age sprechen. New Age, das gab es doch vor 40, vielleicht sogar schon vor 50 Jahren. Da hat man immer davon gesprochen, es gibt ein neues Zeitalter. Aber das hört man jetzt ja überhaupt nicht mehr. New Age, das Wort gibt es doch gar nicht mehr. Aber das Wort neues Zeitalter, das ist wieder gang und gäbe. Nur führt man das nicht zurück auf das, was damals in den 70er Jahren aufkam an Gedankengut, an Spiritualität, was den Menschen dort gelehrt wurde. Ich möchte einfach ein paar Ziele nennen, die damals schon ganz klar waren, dass sie angestrebt werden für das kommende neue Zeitalter. Da hieß es ja so, ab dem Jahr 2000 beginnt dieses Zeitalter. Und da war eines der wichtigsten Ziele, wir müssen ein Paradies auf Erden schaffen. Und wir sehen, dass dieses Ziel umgesetzt wird. Es wird mehr denn je angestrebt. Da dieses Paradies auf Erden, das enthält natürlich auch Frieden. In einem Paradies ist Frieden, da ist Harmonie, da wird kein Krieg geführt. Und da hätte der Mensch, wie Martin schon gerade sagte, sogar vom Baum des Lebens essen können. Also sogar ewig leben hätte können, wenn er nicht unbedingt vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen hätte essen wollen. Er dachte damals ja, er verpasst etwas. Was hat die Schlange denn damals gesagt? Ihr werdet sein wie Gott. Wir können uns vielleicht in diesem Vortrag nochmal daran erinnern, ob die Schlange das heute eventuell auch immer noch sagt. Also, ein Friedenszeitalter sei vor allen Dingen auch zu erreichen, so wurde es damals uns gelehrt, mit der Hilfe von Frauen. Das soll ein Zeitalter werden, wo die Weiblichkeit die Macht bekommt. Denn sie sagten in den vergangenen 1000 Jahren oder 2000 Jahren, da waren es die Männer. Und was haben sie gemacht? Sie haben Kriege geführt, Sie haben die Welt technisiert und unsere Welt ist dabei unterzugehen. Und deshalb sollen es jetzt Frauen sein, denn Frauen sollen sozialer sein, einfühlsamer, sie sind mehr auch eben auf Gefühle ausgerichtet und so weiter. Da gab es ja auch ein ganz bekanntes Buch, nämlich Die Hütte, ein Wochenende mit Gott. Und das haben sehr viele Menschen gelesen. Aber fast niemand hat gemerkt, dass es eigentlich ein Buch war, was aus dem Blick des New Age uns gezeigt wurde. Und zwar heißt es zum Beispiel in diesem Buch, die Welt wäre in vielerlei Hinsicht ein viel friedlicherer und sanfterer Ort, wenn die Frauen herrschen würden. Nun, die Frauen herrschen. Wir haben natürlich im Moment sehr viele mächtige Frauen in der Regierung. Und hier in Deutschland vor allen Dingen. Aber das kommt auch immer mehr natürlich in anderen Ländern. Sollte dies vielleicht die Zukunft sein? Frau Merkel mit der Frau Baerbock? Nun, auf jeden Fall spricht man schon davon und geht davon aus, dass Frau Baerbock wahrscheinlich doch das Rennen machen wird. Denn es soll ein Aufbruch werden ins grüne Zeitalter. Und dieses Zeitalter soll uns eben in dieses Paradies führen. Man kann sagen, dass eine Hauptinitiatorin, das heißt Initiatorin dafür, dass dieses publik gemacht wurde, öffentlich, und zwar besonders auch der Jugend vertraut gemacht wurde, dieses Thema Umwelt, denn das kam hauptsächlich von der Greta Thunberg. Sie war ja oder ist immer noch Klimaaktivistin. Aber im Moment nicht mehr so aktiv, wie sie damals vor ein paar Jahren war, vor Corona. Aber sie hat sehr viele Menschen dazu bewegt, besonders eben, wie ich sagte, die Jugend, sich für das Klima zu interessieren und das an die erste Stelle zu stellen. Es gibt andere Ziele für das neue Zeitalter. Und zwar auch ganz wichtig, eine Weltreligion wird angestrebt. Nun, dieses Zeichen hier sagt manches, Europa für alle. Und da ist halt, sind alle Religionen mit ihrem bestimmten Symbol aufgezeichnet. Aber auch hier hat der Papst wieder mal ein Wörtchen mitgeredet. Dokument der Brüderlichkeit der Menschheit hieß sein Dokument, und da hieß es, in Abu Dhabi wurde darin der Gott der Christen mit dem des Islams als identisch eingestuft. Dort entsteht ein interreligiöses Zentrum mit einer Moschee, einer Synagoge und einer Kirche. Und wir wissen ja alle, dass dieses auch inzwischen in Berlin aufgebaut werden soll. Die Grundsteinlegung ist ja jetzt schon Ende Mai gewesen. Und ich las in einer ganz bekannten Zeitung, dass es auch hieß, in Hamburg ist man schon ganz stolz, dass da nicht mehr Religionsunterricht in verschiedenen Konfessionen oder Religionen geführt wird, sondern dass alle zusammen in einem Religionsunterricht sind und lernen von der Religion des anderen. Ein weiteres Ziel für dieses neue Zeitalter, eine Weltregierung. Nun, da gab es auch schon vor ein paar Jahren im Spiegel, und zwar direkt auf der ersten Seite, diesen Aufruf, die Weltregierung, wie das Silicon Valley unsere Zukunft steuert, hieß es damals. Also was bedeutet das? Das Silicon Valley ist in Kalifornien und da sind alle großen Computerfirmen versammelt und von dort aus, hieß es, wird diese Weltregierung gesteuert oder vielleicht erstmal gefördert. Dann noch für das neue Zeitalter die Göttlichkeit des Menschen. Ich habe es eben schon am Anfang gesagt. Was sagte die Schlange noch im Paradies? Ihr werdet sein wie Gott. Und genau das habe ich damals auch gelernt. Man sagte mir, jeder Mensch hätte diesen göttlichen Kern in sich. Im Grunde sei jeder Mensch sogar Christus. Denn Christus sei nur Bewusstsein, sei Energie oder sei Kraft. Und diese Kraft würde in jedem Menschen stecken. Und ich habe das damals voll und ganz geglaubt. Hier sieht man, ich habe hier dieses Symbol auf dem T-Shirt, das Dreieck. Und das soll einfach bedeuten, dass es ein Bild ist für eine göttliche Kraft, eine unpersönliche Kraft. Und diese Kraft soll in jedem Menschen stecken und eben auch in mir. Am Arm habe ich diesen Armreifen. Und der Armreifen ist eine Schlange. Und die Schlange hat in der Esoterik eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Denn sie soll die Trägerin des Urwissens der Menschheit sein. In ihr soll alle Weisheit verborgen sein. Und natürlich auch die Weiblichkeit, ein Symbol für Weiblichkeit und ein Symbol für Heilung. Und das waren alles Dinge, die ich damals anstrebte. Mir wurde eben gesagt, ja, du musst deine Weiblichkeit fördern. Das ist jetzt ganz wichtig. Und du musst dazu beitragen, dass nicht nur die Menschen geheilt werden, sondern auch diese Erde. Und dazu habe ich zum Beispiel auch täglich auf die Heilung der Erde meditiert. Das hört sich jetzt alles wunderbar an. Und ich fand selber damals auch, das sind wunderbare Lehren, das sind wunderbare Ziele, aus dieser Welt ein Paradies zu machen. Dass der Mensch göttlich sei, das heißt ja auch, dann muss der ja auch gut sein. Und das wollte ich alles fördern. Aber tief in mir gab es dennoch immer eine ganz tiefe Angst. Die kam nicht unbedingt zum Vorschein, wenn ich mit vielen Leuten zusammen war. Die haben das meistens nicht gemerkt. Aber wenn ich zu Hause alleine war, dann stürzte ich manchmal völlig ab. Ich habe natürlich gesehen, wie die Welt sich entwickelte. Ich sah natürlich die Realität, dass das kein Paradies war, was da war. Und damals war sogar die atomare Bedrohung, schien noch ganz, ganz groß zu sein. Da gab es Friedensdemonstrationen und so weiter. Und da habe ich dran teilgenommen, weil ich wollte diesen Frieden. Aber ich hatte totale Angst vor der Zerstörung. Vor der Zerstörung dieser Welt. Und ich habe Kurse gegeben und so weiter. Hier auf diesem Foto sieht man, dass ich da eine Kette umhab, nämlich das ist ein Skarabäus. Diesen Skarabäus, den konnte man öffnen und innen drin war eine kleine Xyankali-Kapsel. Für den Fall, dass ein Atomangriff kommen sollte und diese Welt zerstört. Das wollte man so direkt nicht miterleben. Da gab es eben diese riesige Angst davor. Und dadurch, dass ich die Realität dieser Welt sah, war es auch so, dass ich dachte, was ist dann mein Bemühen? Das ist doch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Ich kann doch diese Welt gar nicht retten. Aber immer wurde uns gesagt, aber wenn wir alle zusammen gemeinsam und gemeinsam drauf meditieren, dann schaffen wir das.
Und das ist ja ein schönes Ziel, das man gemeinsam anpackt. Und das hat damals die Esoterik oder die New Age-Bewegung eigentlich schon sehr spirituell unterstrichen, aber auch vorgehabt. Aber jetzt wird es auch in der Politik aufgegriffen und da ist immer mehr die Rede von einer neuen Weltordnung. Das ist auch ein Ziel des neuen Zeitalters. Da kann man sich fragen, ob die Weltuntergang stattfinden müsste oder könnten wir es nicht vorbeugen und alles transformieren, also neu ordnen, sodass dann durch unser Zutun alles noch in Ordnung kommt. Papst Franziskus sagt oder sieht für die Zeit nach der Pandemie die Menschheit an eine Weggabelung. Die Corona-Krise sei demnach eine Chance für eine gerechtere und hoffnungsvollere Gesellschaft. Er fördert Umweltschutz, schlug vor, einen universellen Grundlohn einzuführen, alle sollen das Gleiche verdienen, schloss den Pakt menschliche Brüderlichkeit für Weltfrieden, wo es auch um die Einheit der Religionen geht, Elke hat das schon erwähnt, ruft zur neuen Weltordnung nach der Pandemie auf. Neue Weltordnung, das hört man immer mehr. Das ist auch schon in der Politik mehrfach ausgesagt. Hier war es der alte Präsident George Bush, der im 1990 schon aussagte, aus diesen schrecklichen Zeiten, das war am Ende des Kalten Krieges, kann eine neue Weltordnung entstehen. Frei von Terror, stärker im Streben nach Gerechtigkeit und sicherer in der Suche nach Frieden. Eine Ära, in der die Nationen der Welt sich entfalten und in Harmonie miteinander leben. Klingt gut. Auch Joe Biden hat, bevor er Präsident wurde, in 2013 in einer Ansprache gesagt, die Aufgabe ist es, eine neue Weltordnung zu schaffen. Okay, dann bedeutet das, dass auf höchst politischer Ebene die ganze Sache vorangetrieben wird. Und nun ist das, was Professor Klaus Schwab, hier in Ravensburg geboren und sehr berühmt geworden in der letzten Zeit, eben indem er genau versucht zu beschreiben, was eben auch nach dieser Pandemie geschehen könne. In seinem Buch Covid-19, The Great Reset, beschreibt er, tiefe existenzielle Krisen ermöglichen jedoch auch mehr Selbstreflexion und bergen das Potenzial für einen Wandel, eine Transformation. Die Bruchlinien der Welt, vor allem die sozialen Gräben, mangelnde Gerechtigkeit, fehlende Kooperation, das Versagen von Global Governance und Leadership und jetzt offensichtlich sind jetzt offensichtlich wie nie zuvor. Und die Menschen spüren, dass die Zeit für einen Paradigmenwechsel gekommen ist. Eine neue Welt wird entstehen, deren Umrisse wir ersinnen und skizzieren müssen. Und das ist auch seine Aussage in dem Buch, was sehr konkret auf Grundlage der Covid-19-Geschichte und Hintergrund behauptet, es sei gerade jetzt die Zeit gekommen, eine neue Weltordnung zu kreieren. Klaus Schwab ist treibende Kraft des Weltwirtschaftsforums. Er hat das ja vor 51 Jahren gegründet. Also das ist eine gemeinnützige Stiftung und hat seit 2015 offiziell den Status einer internationalen Organisation. Veranstaltet Jahrestreffen in Davos. Das 50. Treffen war vom 21. bis 24. Januar 2020. Und da ging es vor allen Dingen auch schon um dieses Thema The Great Reset. Eine Veränderung, wo die ganze Welt aus den Fugen gerät und wieder neu zusammengebaut werden soll und so eine positive Richtung einschlagen soll. So ist das Tenor von diesem Buch. Frau Merkel hat in einer Rede in 2021, am 26. Januar, beim Weltwirtschaftsforum, und das war ein Treffen, was online stattfand, wegen der Pandemie, hat gesagt, heute vor einem Jahr war noch nicht allen klar, dass wir in einer Pandemie leben werden. Offensichtlich war es ihr schon klar. Das Davos Forum ist der richtige Ort, um Diskussionen über die Zeit nach der Pandemie zu führen. Dabei gilt natürlich, alles, was die Pandemie eindämmt, ist gut. Das ist nicht nur gut für die Gesundheit der Menschen, sondern auch gut für die wirtschaftliche Entwicklung, für die kulturellen Möglichkeiten. Frau Merkel, was meinen Sie da? Können alle da so leicht mit einstimmen? Vielen Wirtschaftsunternehmen, gerade des Mittelstandes, haben sehr stark zu leiden. Vielen gehen unter. Es ist eine schwierige Situation, auch kulturell gesehen. Aber es ist gut, sagt Frau Merkel hier. Offensichtlich hat sie mit dieser ganzen Geschichte, den Maßnahmen und das, was durch die Pandemie angestoßen wurde, eine andere Agenda, ein anderes Ziel. Weltverbesserungsprogramme wie die des Club of Rome, der Bilderberger, der Good Club, alle bemühen, haben gemein, dass sie die Geschicke dieser Welt in eigene Regie lenken, die Welt erhalten und verbessern wollen durch Bevölkerungsreduktion. Der Good Club beinhaltet viele, gerade auch finanzkräftige Organisationen, hier eben die Rockefeller Foundation, nun sehr bekannt ist natürlich Bill und Melinda Gates Foundation. Bill Gates und auch andere wie George Soros, Elon Musk, davon kann man sagen, dass das politische Handeln von diesen Milliardären durch nichts politisch legitimiert. Niemand hat sie gewählt, ihre Macht ist nicht zeitlich begrenzt, sie unterlegen keine demokratische Kontrolle, sie können nicht abgewählt werden. Sie müssen sich vor niemandem verantworten. Nun, da geht schon eine enorme Macht von diesen Milliardären aus. Weltpolitik wird immer weniger von Institutionen gemacht, die von Regierungen in Abstimmung geschaffen wurden und die damit eine gewisse Legitimation haben. Heute sind es viel mehr ganz einfach schwerreiche Einzelpersonen, die die globalen Themen setzen und die ihre Meinung nach richtige Politik durchsetzen. Eben im Sinne von dieser neuen Weltordnung. Am Ende von ihrer Rede sagte die Bundeskanzlerin, wenn wir uns anschauen, was die Pandemie mit uns gemacht hat, ist mein Fazit, dass sie als Bestätigung all dessen gelten kann, was in den letzten Jahren immer den Geist von Davos ausgemacht hat. Den Geist von Davos? Nun, da müssen wir natürlich nach dem Gründer von dem Weltwirtschaftsforum, den Herrn Schwab, schauen. Diesen Geist hat ganz, ganz zentral mit ihm und mit seinen Absichten und Ideen dieser großen Umbruch, die durch Covid-19 nun gestaltet werden könnte. Hauptziele der großen Umbruch sind erstens eine Verlagerung von politischer Macht zu überstaatlichen Institutionen wie UN, EU, IWF, WHO etc. Zweitens der Ausbau der Kooperation zwischen Konzernen und Staaten, das heißt auch Einmischung der Konzerne, das heißt Großkonzerne, in Gesetzesgebung. Drittens die sogenannte vierte industrielle Revolution, von Klaus Schwab auch so in einem Buch beschrieben. Darin geht es um die vollständige Digitalisierung aller Lebensbereiche mit allem, was technisch möglich ist. Automatisierung, Drohnen, künstliche Intelligenz, Tracking, digitale Identitäten, Gesichtserkennung etc. Nun, das ist dabei alles zu geschehen. Auch wir bieten hier eine digitale Übertragung statt. Und da kann man sich natürlich fragen, kann man sich dann auch zum Glauben klicken? Nun, vielen sind nun in die Not gekommen, gerade auch Kirchen und Gemeinden, dass man, wenn man am Ball bleiben will, auch digitale Angebote machen muss. So auch hier Jörg Dechert von ERF Medien in seinem Blog Pixel Pastor. Da sagt er, vor 20 Jahren hätten viele das noch kritisch gesehen. Der erste Corona-Lockdown habe jedoch die Bedenkenmahnungen und Warnungen beiseite gefegt. Jede Medienrevolution sei eine Chance für das Evangelium und dies gelte auch für das Internet. So kann man hier in der Badischen Landeskirche eine virtuelle Andacht beiwohnen, indem man ein Avatar, das ist dann ein Gestalt, innewohnt oder mit dieser Gestalt dann in einen Raum eintritt, wo man dann eine Andacht mithören könne. Inoffizielle Punkte des großen Umbruchs sind Mittelstand platt machen, Arbeitsplätze durch Digitalisierungen platt machen, Bargeld abschaffen, Zensur ausweiten, Meinungsfreiheit beschränken, generell alles und jeden politisch, medial und wirtschaftlich platt machen, der Zweifel an den guten Absichten der Konzerne äußert. Also, Überwachung heißt Sicherheit. Denn damit kann man alles Terror ausschließen, damit kann man diese Welt lenken, eben wie beabsichtigt in positive Richtung. Auch Wolfgang Schäuble hat gesagt, die Corona-Krise ist eine große Chance. Der Widerstand gegen Veränderung wird in der Krise geringer. Wir können die Wirtschafts- und Finanzunion, die wir politisch bisher nicht zustande gebracht haben, jetzt hinbekommen. Ich will die Pandemie nicht verharmlosen, wenn ich feststelle, große Krisen sind große Chancen. EKD-Ratsvorsitzender Bedford Strom sagte auf der EKD-Synode in München, da sprach er sich auch für eine große Transformation aus, die Gesellschaft. Er sagte, nötig seien beherzte Schritte zur Begrenzung des Klimawandels, Gerechtigkeit in den weltweiten Wirtschaftsbeziehungen, faire Löhne. Die Corona-Pandemie gibt die Chance, innezuhalten und neue Wege zu beschreiten. Die Welt braucht Umkehr. Umkehr im Sinne davon, dass wir diese Welt wie ein Paradies lenken oder selbst einrichten, dass alles in Ordnung kommt. Das wird hier suggeriert. Nun, wir müssen uns daran erinnern, dass die Bibel aussage, dass dieser Erdboden nicht ein Paradies ist. Dass diese Erdboden, und das ist, man könnte sagen, grundlegend so ausgesagt im Wort Gottes, und wir können es glauben oder nicht, aber grundlegend ist diese Erdboden verflucht. Und alles, was wir versuchen, an ihr zu tun oder mit ihr zu tun, wird ins Weiße unseres Angesichts geschehen. In Markus 13, Vers 31 heißt es, der Himmel und die Erde werden vergehen. Und das ist das Ende. Meine Worte, sagte Jesus, aber werden nicht vergehen. Hier wird ganz klar die Vergänglichkeit dieser gefallenen Schöpfung oder auch dieser verfluchten Erdboden zum Ausdruck gebracht. Die Worte Jesu, die Worte Gottes werden aber in Ewigkeit nicht vergehen. Nun ist es doch so, und ich weiß das, dass in der Zeit, wo ich sie suchte, auch nach heile Welt, auch im Buddhismus, nach spirituellen Erfahrungen und Elke, wie sie sagte, auch nach eigener Göttlichkeit, doch ganz tiefe Sehnsüchte hatte. Eine Sehnsucht nach etwas, was nicht vergänglich ist, was bleibt. Und so hat es der Prediger, höchstwahrscheinlich ist das König Salomo gewesen im Alten Testament, im Prediger 3, Vers 11, folgendermaßen ausgedrückt. Alles hat Gott schön gemacht in seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Also in uns hat Gott eine Sehnsucht nach Ewigkeit, nach Unvergänglichkeit, nach Dingen, die bleiben, die nicht so hinfällig sind wie diese Welt, die sich ständig verwandelt und vielleicht auch zum Schlechteren sich entwickelt, wo wir alles dann dran setzen müssten, so wie manche behaupten, um das Klima zu retten und so weiter, wenn wir es überhaupt können. Aber Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, von Anfang bis zum Ende. Der Mensch erfasst es nicht. Doch ist eine Sehnsucht da.
Ja, diese Sehnsucht, ich denke, die ist irgendwie in jedem Menschen, auch wenn man das nicht direkt weiß. Also es gibt ja Menschen, die sagen, nö, ich lebe einfach so. Aber die stecken dann ganz viel Kraft und Kreativität und weiß ich was in ihr Hobby oder sonst irgendwo rein, um sich da ein Stück weit etwas zu holen, wo sie sagen, ja, das erfüllt mich. Und nun denke ich, wenn ich das jetzt alles nochmal so gehört habe, oh, hätten wir doch oder wären wir doch bereit, zu dem Schöpfer zu schauen und nicht auf uns als Geschöpfe zu vertrauen. Ich möchte ganz kurz noch von mir erzählen, wie es dann gekommen ist, dass ich jetzt heute sagen kann, ja, ich bin erfüllt. Meine tiefsten Ängste, die gibt es nicht mehr. Dieses Abstürzen in Löcher, in tiefe Löcher, in Depressionen, das gibt es nicht mehr. Wie ist das geschehen? Ganz kurz von dieser Sehnsucht, von der Martin eben gerade gesprochen hat. Diese Sehnsucht war schon ganz früh in mir. Als Kind, wenn meine Eltern uns Kinder ins Bett gebracht haben, dann bin ich wieder aufgestanden und habe mich auf die Fensterbank gesetzt und habe in den Sternenhimmel geschaut. Und ich habe gedacht, da muss es etwas geben. Aber was? Wie kann ich Gott kennenlernen? Wie kann Gott sich mir zeigen? Nur in den Sternen? So weit weg? Muss ich alles andere selber tun? Als ich dann in die Esoterik kam, schien mir das alles logisch. Jawohl, wir müssen das alles selber tun. Wir sind selber göttlich, obwohl wir auch von Gott gesprochen haben. Ja, irgendwie glaubten wir schon auch, da gibt es das Göttliche, aber eben, wie ich schon sagte, als Kraft, als Energie, als etwas Unpersönliches, was wir uns aneignen können oder sogar aneignen sollen. Diese Sehnsucht, die ich da tief in mir hatte, die wurde irgendwann vor etlichen Jahren, wurde sie gestillt. Und zwar waren wir, Martin und ich, auf einer Weltreise. Und immer noch war diese Sehnsucht da. Deshalb haben wir diese Reise gemacht. Ich persönlich suchte damals nach Liebe, nach absoluter Liebe. Ich suchte das natürlich zunächst, wie wir das alle wahrscheinlich machen, erstmal in der Beziehung zu Menschen. Aber da merkte ich dann auch schon schnell, das ist eine Zeit lang gut, aber dann kommt Stress und die Beziehung geht kaputt oder ich bin enttäuscht, was auch immer. Diese Liebe, wusste ich, die sind so einfach nicht unter Menschen zu erreichen. Aber wie findet man die? Auf dieser Weltreise über Indien, Indonesien nach Australien wurden wir dann eines Tages eingeladen, als wir per Anhalter fuhren, in eine Gemeinde zum Gottesdienst. Und da kam nach dem Gottesdienst eine Frau zu mir und fragte mich, ob sie mit mir beten dürfte. Ich war sehr skeptisch. Ich dachte, du bist hier vielleicht in einer Sekte, weil das war keine Kirche, sondern es war ein Schulgebäude. Und ich merkte aber wohl, dass diese Leute zu ihrem Gott beteten, als wäre der wirklich da. Und nicht nur als zu einer Kraft, mit der sie sich füllen konnten, sondern mit ihren ganz persönlichen Anliegen gingen sie zu diesem Gott. Und das hat mich doch sehr erstaunt und auch angesprochen. Und als diese Frau mich fragte, ob sie mit mir beten dürfte, habe ich, nachdem ich trotzdem erstmal skeptisch war und den Martin gefragt habe, ob ich das dann machen soll und er mich ermutigte, es dann auch getan. Und die Frau ging dann raus mit mir auf den Balkon, weil es war so unruhig, die Leute liefen da überall herum. Und dann begann sie mit mir zu beten. Und als sie betete, da war für mich völlig klar, hier ist eine unsichtbare Macht anwesend. Ich kannte die Anwesenheit von unsichtbaren Mächten. Ich hatte ja meine Beziehung zu Engelwesen gesucht, zu Geistwesen gesucht, zu Menschen, die sich Medien nannten, die was durchbekamen aus der unsichtbaren Welt. Ich wollte mehr, ich wollte über die Grenzen meines Menschseins hinaus. Und jetzt betete diese Frau und da war ganz klar, Gott ist da. Ich konnte nichts sehen. Es war keine Wärme, es war keine Energie, es war keine Kraft. Es war einfach nur das Wissen, Gott ist da. Und ich begann zu weinen. Denn ich wusste auf einmal, ich habe ein Leben geführt, das Gott nicht von mir gewollt hätte. Ich war in der Trennung von Gott gewesen, obwohl ich das gar nicht geglaubt hätte. Ich habe doch immer gedacht, ich bin doch göttlich, ich öffne mich in der Meditation für die göttliche Kraft, sogar für göttliche Weisung. Darauf meditierte ich, ich hörte auch Stimmen, die mir manchmal sagten, was ich zu tun oder zu lassen hatte. Aber jetzt auf einmal war klar, du bist getrennt von Gott. Und die Frau sagte dann zu mir, willst du von jetzt an mit Jesus Christus leben? Willst du ihn aufnehmen? Willst du ihn in dein Herz aufnehmen? Ich wusste ja nicht genau, was das bedeuten sollte. Sie sprach mir ein Gebet vor, half mir also dabei, weil ich wusste gar nicht, wie soll ich das dann beten? Aber ich tat das dann. Ich tat das nicht, weil sie so nett war und weil das so schön war, sondern ich tat das, weil ich eben genau merkte, ich bin getrennt von Gott und ich habe diese Sehnsucht und ich möchte zu ihm, ich möchte in Beziehung zu Gott leben. Und auch wenn ich nicht weiß genau, was das hier jetzt alles bedeutet mit dem Jesus, ich hatte ja im Konfirmandenunterricht natürlich von ihm gehört, auch dass er für meine Schuld gestorben sein sollte, aber sowas konnte ich nie glauben. Ich dachte immer, ich bin doch gar nicht so schlimm. Ich tue doch nichts Böses, ich will, dass die Welt heil wird, dass Menschen heil werden. Und trotzdem war diese Trennung da. Was bedeutet das? Diese Trennung. Die Frau sagte zu mir, dann deine Sünden sind dir vergeben. Sünde, ja, das hatte ich schon früher in der Kirche als Kind öfter gehört. Meine Mutter kam immer damit an. Und ich dachte immer, was soll das? Ich wusste gar nicht, was das Wort Sünde bedeutet. Das Wort Sünde kommt ja von dem Wort Sund. Und Sund bedeutet Graben und meint eben, dass es einen Graben gibt, in diesem Falle zwischen den Menschen und zwischen Gott. Und diesen Graben können wir nicht überspringen, auch wenn wir es wollen. Gott kann sich nicht mit uns verbinden. Warum nicht? Einfach so. Könnte er doch. Nein, es heißt in der Bibel, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und das konnte keiner von uns sagen. Und ich denke, das kann niemand sagen. In mir ist keine Finsternis. Aber dieser Gott will die Beziehung zu uns. Und er hat gesagt, ihr könnt zwar nicht zu mir kommen, aber ich komme zu euch. Ich werde Mensch. Und ich lasse mich für eure Trennung von Gott und in dieser Trennung, wie das bei Adam und Eva auch war, sie haben nicht gehorcht auf die Stimme Gottes. Was geschah? Sie taten Dinge, die Gott nicht gefallen haben. Sie sind hinausgeworfen in eine Welt, die verflucht wurde. Und sie probieren heute immer noch, wir probieren immer noch als die Nachkommen, diese Welt doch wieder zu einem Paradies zu machen und uns selbst zu diesem Gott hinzuarbeiten. Aber Gott hat gesagt, ich komme zu euch. Und ich glaube, mit diesem Wörtchen, was in der Bibel steht, was Martin eben schon zitiert hat, Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Da ist er uns ein Stück schon mal näher gekommen und hat gesagt, du merkst du nicht, dass du Sehnsucht hast? Merkst du nicht, wenn du dich hier umguckst, dass du hier keine Sicherheit findest? Dass du hier keine Liebe findest? Jedenfalls nicht die absolute Liebe. Aber ich komme und ich bringe ein Opfer. Und dieses Opfer, wenn du das annimmst, dann hast du Zugang zu Gott. Jesus, wenn du mich aufnimmst in dein Herz und weißt, dass ich für alle deine Trennung und alle die Dinge, die du da getan hast, und sei es selbst gute Dinge, die aber nicht in meinem Sinne waren, wo du mich außen vor gelassen hast, wenn du mich aufnimmst in dein Herz, dann komme ich und dann darfst du mein Kind sein.
Ja, und das war für uns damals beide. Ich werde morgen ein wenig aus meiner Geschichte erzählen und wie es mir dabei erging. Eine sehr unerwartete Begegnung. Eine Begegnung mit Jesus Christus. Und da steht von ihm, gerade auch in dem Evangelium von Johannes, etwas sehr Erstaunliches. Da heißt es in Johannes 1, Vers 10 und folgenden, er, das heißt, hier ist die Rede von Jesus Christus, war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Die Welt wurde durch ihn. Das heißt, diese ganze Welt wurde durch Jesus gemacht. Er ist also der Schöpfer. Wenn wir es von Menschen hören, ja, Jesus dies und Jesus das, dann ist vielmehr hier die Frage, ob wir wissen wir dann, mit wem wir es da zu tun haben, wenn von Jesus Christus die Rede ist. Natürlich kann man sagen, ist eine Frage, glaubt man das, dass er es ist, oder glaubt man es nicht? Aber zunächst mal ist das hier ausgesagt, dann, und die Welt kannte ihn nicht. Er kannte ihn nicht an. Sie lehnten ihn ab. Er, Jesus Christus, kam in das Seine. Das Seine, das war diese Welt, das gehörte ihm. Er hat es ja gemacht. Und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das ist allgemein gemeint, spezifisch auch für das Volk, wozu er gehörte, das Volk der Juden. Aber allgemein, sie nahmen ihn nicht an. Und das war auch die Ursache dafür, dass sie ihn kreuzigten. Aber so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. So viele ihn aber aufnahmen. Das heißt, im Gegensatz zu aller Welt. Und vielleicht zu diesem Punkt anfingen zu erkennen, wer er wirklich sei. Dass er nicht irgendwie jemanden ist, sondern dass es um denjenigen geht, der diese Welt verantwortet gemacht hat. Nicht aber das, was wir aus dieser Welt gemacht haben. Nicht aber das, wo es hingeht, das Gefallene, sondern so, wie es ursprünglich gemeint und gedacht ist. Wenn dann es heißt, und das ist so eine komische Aussage, die fast kein Mensch versteht, und auch Helge und auch ich, wir hatten da sehr große Mühe mit, aber das war der Anfang der Verkündigung von Jesus Christus. Er sagte, tut Buße. Ich sage, dass manche Menschen dieser Welt tun Buße. Worüber soll ich Buße? Ich tue doch niemandem was weh. Ich versuche, nach bestem Gewissen in dieser Welt zu leben. Wozu Buße tun? Wie wenn Buße nur damit zu tun hat, was ich tue oder was ich lasse, und nicht damit zu tun hat, mit dem, wer Gott und wer Jesus Christus ist. Denn Buße tun, sagte Jesus, können wir erst dann, wenn wir erkennen, dass das Himmelreich nah ist. Das Himmelreich war damals konkret nah in der Person Jesu Christi. Und indem er auftrat, den Menschen entgegentrat, war auf einmal diese Nähe des Reiches Gottes, die Nähe des ewigen Lebens, die Nähe von dem, wie es am Ende der Bibel heißt, dass ein neuer Himmel, eine neue Erde geschaffen werden wird, wo drin Gerechtigkeit herrscht. Nun, darum geht es. Buße tun heißt also umzukehren zu dem, der diese Welt verantwortet hat, der ihn gemacht hat. Buße tun heißt, ich habe überhaupt nicht erkannt, wo es eigentlich darum geht. Denn so heißt es an anderer Stelle im Neuen Testament ganz konkret, dass Sünde darin besteht, dass wir nicht an Jesus Christus geglaubt haben. Das ist zentral Sünde. Alles, was nicht aus Glauben an Jesus Christus, nämlich an den Schöpfer dieser Welt ist, alles, was außerhalb dieser Verbindung ist, ist alles selbst gebastelt. Sind alles Versuche, wie wir es alle versuchen, die ganze Politik, die alternative Menschen, aus dieser Welt von uns aus ein Paradies zu machen? Es wird alles scheitern. Das alles ist vergänglich. Aber eins bleibt in Ewigkeit, das Wort des Herrn. Und das Wort besagt, wer Jesus ist. Er kam in das Seine. Die Seinen haben es nicht erfasst, haben es nicht erkannt. So viele ihn aber aufnahmen. Und das können wir konkret auch jetzt sagen. Es ist eine Aussage, die heute noch gilt. Wenn ihr heute Jesus Christus als den, der er ist, der Schöpfer, wenn wir ihn aufnehmen, dann bekommen wir Recht, Kinder Gottes zu sein. Kommen wir Recht, Anteil zu haben an das Ewige, was er machen wird. Und so werden wir Erben, eines unvergänglichen, unerschütterlichen Reiches. So ist es angesagt. Denen, die an seinen Namen glauben, ihr Vertrauen auf ihn setzen. Und wie hier ausgesagt, wenn wir es glauben wollen, dass es so ist, dass er der Schöpfer ist, dass durch ihn alles gemacht wurde, wir unser Glauben daran festmachen, dann werden wir ein festes Vertrauen haben. Das heißt, unser Vertrauen auf etwas setzen, was real, wenn auch noch nicht sichtbar ist. Ich möchte jeden von euch, vielleicht jeden von euch, die ihr auch im Internet mithört, konkret auch diese Frage stellen. Bist du, sind Sie bereit, diesen Jesus Christus in Ihr Herz zu schließen? Wenn das so ist, dann schlage ich vor, dass wir jetzt miteinander ein Gebet sprechen. Und wer will, kann das in sich mitbeten. Aber ich würde auch sagen, das konkret auch mit anderen nochmal nachzumachen. Ich werde das jetzt laut sprechen und langsam sprechen. Und wer will, kann das einfach mitsprechen. Herr Jesus Christus, wir leben in einer vergänglichen Welt. Wir geben zu, dass wir versuchen, diese Welt zu erhalten. Aber wir ahnen, ja, manche von uns wissen es sicher, dass wir es nicht schaffen. Dass wir diese Welt nicht retten können. Bitte vergib, dass wir so hoch im Kopf haben, dass wir meinen, diese Welt durch unser Tutun retten zu können. Vergib uns. Jesus Christus, ich will dich aber kennenlernen. Wenn das wirklich wahr ist, dass du der Schöpfer bist, dann möchte ich mich darauf stützen und daran glauben und mich daran festhalten, dass du eine neue Welt, neue Himmel, eine neue Erde bereiten wirst. Und dazu will ich das, was hier steht, auch tun. Bitte, Jesus Christus, komm du in mein Herz. Komm du in mein Leben. Ich nehme dich auf. Und ich bitte dich, vergib mir alles, was ich in eigener Regie gemacht habe, alle Selbstversuche, mich und diese Welt zu retten. Vergib mir, dass ich auf eigene Wege gegangen bin. Und Herr Jesus Christus, vergib mir, dass ich nicht wusste, wer du wirklich bist. Ich will dich kennenlernen. Bitte zeige du dich selber mehr und mehr. Amen.